Moin, ihr hört den Interview-Podcast vom Magazin Der Hamburger, Hamburgs Coffee-Table-Magazin im herausragenden Format. Das hier ist die Extraportion Hamburg-Liebe zum Hören. In dieser Folge geht's ums Anpacken und über sich hinauswachsen. Es geht um eine Hilfsorganisation, die sich quasi über Nacht gegründet hat, weil eine Gruppe von Menschen dachte, einfach machen. Herausgekommen ist eine Hamburger Erfolgsstory, die wirklich einzigartig ist. Legen wir los.
Was ist das Hanseatische an Hanseatic Help?
Das Unbürokratische, dazu gesagte, einfach anpacken und helfen.
Dass es direkt an der Elbe ist.
Ich glaube wirklich unser Motto, dieses einfach machen. Also es wird hier gar nicht so groß drüber geredet, dass man macht und wie man macht und wo man macht, sondern es treffen einfach Leute hier zusammen, die wollen unspektakulär, entspannt irgendwas ändern, irgendwas machen, packen an, reden nicht viel drüber. So ein bisschen dieses Hanseatische Understatement, glaube ich, trifft es hier ganz gut. Das sind so Sachen, die würde ich mit, da würde ich sagen, das passt, da passt der Verein sehr gut in der Stadt, wo er ist.
Moin, moin, Hamburg!
Willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zu einer neuen, aufregenden Folge des Podcasts vom Hamburger. Hier ist eure Gastgeberin Regine Marxen und heute entführen wir euch hinter die Kulissen von Hanseatic Help, der Hilfsorganisation mit einer wirklich sehr besonderen Entstehungsgeschichte. Wir blicken zurück ins Jahr 2015. In der Hamburger Messehalle B6 fanden 1200 Geflüchtete vorübergehend Zuflucht, ohne das Nötigste. Es fehlte an allem. Die Hilfsbereitschaft der Hamburgerinnen und Hamburger war überwältigend. Berge von Spenden kamen zusammen, Kleidung, Spielzeug, Hygieneartikel. Über Nacht formierte sich ein Organisationsteam, das die Kleiderkammer in den Messehallen aufbaute. Denn irgendjemand musste ja dafür sorgen, dass die Kleidung zu denen kommt, die sie brauchen. Was als spontane Hilfsaktion begann, wurde zu einer festen Struktur, die heute über 300 Einrichtungen für Menschen in Not versorgt. Das sind Geflüchtete, Obdachlose, Familien mit geringem Einkommen, Kinderheime, Frauenhäuser, soziale Beratungsstellen. Außerdem liefert Hanseatic Help in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen Hilfsgüter in Krisenregionen. Corinna Walter ist ehrenamtliches Vorstandsmitglied und hat den Verein von Beginn an begleitet. Ich habe sie in den Räumen von Hanseatic Help getroffen. Sie war gerade dabei, die neuen Babybags zu sortieren. Meine erste Frage an Sie war, ab wann klar wurde, dass die Kleiderkammer mehr sein will als eine kurzfristige Geschichte? Gab es Hürden? Wie wurde aus der Kleiderkammer eine nachhaltige Organisation? Wie wurde daraus Hanseatic Help?
Ich glaube, das fing schon relativ früh an, weil wir sehr schnell sehr groß geworden sind. Also die Idee war ja, die Ursprungsidee war ja, wir sammeln für die Geflüchteten in der Nachbarmessehalle ein bisschen Kleidung. Und das ist ja sehr schnell durch die Decke gegangen, dass wir einfach auf einmal alle Unterkünfte versorgt haben, dass wir auch ganz schnell an andere Initiativen versorgt haben. Also ganz viele im Bereich Obdachlosigkeit, aber auch Frauenhäuser. Und es wurde immer mehr, immer größer. Dann war zum einen klar, dass wir einen Verein gründen müssen. Einfach aus ganz pragmatischen Gründen. Da ist Deutschland einfach Deutschland. Da ist es sehr bürokratisch. Man kann keine Spendenquittung ausstellen, wenn man kein Verein ist. Die Ehrenamtlichen brauchten ja auch einen gewissen Versicherungsschutz, wenn ihnen beim Helfen irgendwie was passiert, dass sie da darüber abgesichert sind. Das war so der erste Schritt. Und wir haben gemerkt, wir sind, ohne es geplant zu haben, sehr schnell sehr groß geworden. Und ab einem gewissen Punkt war uns einfach sehr bewusst, dass wir das rein ehrenamtlich nicht wuppen können. Also das ist einfach der damalige Gründungsvorstand, die hatten ja neben der Vereinsarbeit, die sie gemacht haben und die wirklich viele, viele Stunden wöchentlich in Anspruch genommen haben, hatten einfach auch Familie, Kinder, Jobs, wo sie Geld verdient haben. Das heißt, uns wurde relativ früh bewusst, dass wir hauptamtliche MitarbeiterInnen brauchen, um das, was wir weitermachen wollten, so zu machen. Und das fing dann an, 2017 gab es die Möglichkeit, Gelder zu beantragen über den Integrationsfonds der Hamburger Bürgerschaft. Und da haben wir unsere ersten 4 Stellen beantragt, die dann 2018 angefangen haben. Das heißt, es war für uns ganz neu, auf einmal dann 4 hauptamtliche MitarbeiterInnen zu haben. Es waren die ersten 4 waren Frauen bei uns. Und das war, glaube ich, der entscheidende Sprung. Und es war aber auch schwierig, weil es auf einmal war es nicht, unsere Idee war früher immer, wir sind komplett basisdemokratisch. Also wir haben uns immer zusammengesetzt, das hieß bei uns Hüte-Meetings, alle, die irgendwie Lust hatten oder für irgendeine Sache den Hut auf hatten, sei es irgendwie für die Hygieneabteilung oder für die Kinderabteilung, ich habe einen Hut auf, ich gehe da zum wöchentlichen Treffen, die haben halt alles entschieden, was wir machen, wie wir es machen. Das war dann mit Hauptamt anders, weil dann waren die auf einmal in Charge und mussten Verantwortung übernehmen und das war, glaube ich, großer Wandel für den Verein, weil es eben auf einmal dann doch Hierarchien in irgendeiner Art und Weise gab. Also sehr niedrigschwellig immer noch. Immer noch kann natürlich jeder Ehrenamtliche auch sagen, hey, ich möchte mich da engagieren, Verantwortung übernehmen und auch mitentscheiden. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du dann eine hauptamtliche Geschäftsführung hast, die ist dann letztendlich dann die letzte Person, die auch die Verantwortung übernehmen muss. Das war, glaube ich, eine große Hürde, die wir aber, denke ich, ganz gut gemeistert haben. Dann hat Corona uns wirklich ganz schön durchgeschüttelt, weil das einfach sehr unserer DNA widersprochen hat. Also dieses, hey, ist egal, wer du bist, komm einfach vorbei, du brauchst dich nicht anmelden. Und auf einmal mussten wir nachverfolgen, wer hier ist. Also wir mussten Listen führen, wer war an welchem Tag da. Wir mussten die Leute teils kontrollieren. Also das war irgendwie das. Und es konnten halt auch nicht einfach Leute kommen. Wir haben viele gehabt, die eher aufgrund des Alters zu vulnerablen Gruppen gezählt haben. Auf einmal hatten wir sehr wenig Ehrenamt, was ein Problem war, weil wir leben von Ehrenamt. Das war so die zweite Sache, die uns, ja, wo wir ganz gut zu kämpfen dran hatten. Haben es aber, glaube ich, auch ganz gut gemeistert. Also während Corona ist uns, glaube ich, keiner abgesprungen.
Was das Wir bewegen kann. Wer hilft? Wer packt an dort? Das sind Ehrenamtliche, die einfach vorbeikommen. Das geht nach wie vor. Es gibt aber auch Menschen, die hier ihr freiwilliges soziales Jahr absolvieren. Wie Toni, ihr habt ihn zu Beginn gehört. Frank wiederum, auch ihn habt ihr zu Beginn gehört, nutzt das Angebot des engagierten Ruhestands und bringt sich mit einer festen Stundenzahl hier ein. Der engagierte Ruhestand ist ein spezielles Programm für Beamtinnen und Beamte aus Postnachfolgeunternehmen, in diesem Fall die Telekom. Wer innerhalb von 3 Jahren 1000 Stunden ehrenamtlich ableistet, kann abschlagsfrei früher sein reguläres Arbeitsleben beenden. Gute Lösung eigentlich, oder? Ein paar der Helfenden kommen auch über das Teilhabe-Chancengesetz zur Hanseatic Help, ein Programm, das sich an Langzeitarbeitslose richtet. Andere wiederum finden über Social Days von Unternehmen zum Verein und packen mit Kolleginnen für einen Tag an. Es ist also eine bunt gemischte Truppe, die im sogenannten Unterdeck des Logistikstandortes von Hanseatic Help in der Elbstraße Kleidung, Spielzeug oder Hygieneartikel sortiert. Es ist hier eigentlich immer etwas los. Und irgendjemand muss das Ganze leiten. Und genau das macht Claudia Meister. Sie ist seit 4 Jahren Teil des Teams. Als Geschäftsführerin von Hanseatic Help hat sie Höhen und vielleicht auch Tiefen des Vereins erlebt. Und sie weiß, wo der Verein hin will. Das verrät sie uns. Fangen wir mit dieser Frage an. Welcher Moment war für dich, Claudia, der intensivste in den letzten 4 Jahren?
Also das Prägendste war schon die Invasion in der Ukraine letztes Jahr. Und der erste Tag, an dem wir danach auf hatten und was da los war einfach in dieser Halle, wie viele Menschen vor der Tür standen, wie viele Menschen Sachen vorbeigebracht haben, mithelfen wollten, wie viele Unternehmen angerufen haben, Mails geschrieben haben. Eine unglaubliche Solidaritätswelle, die, glaube ich, vergleichbar ist auch einfach mit dem Gründungsmythos von Hanseatic Help.
Der Gründungsmythos. Lass uns darüber sprechen. Was ist denn der Gründungsmythos?
Also ich war selber nicht dabei, muss ich sagen, dazu.
2015
genau. Geflüchtete, die in der Messehalle untergebracht waren, über 1000. Und Menschen, die vorbeigefahren sind und Sachen vorbeigebracht haben. Also Kleidung und Spielzeug und was ihnen irgendwie so einfiel. Und Berge von Klamotten in dieser Messehalle. Davon gibt es viele Bilder. Und Menschen, die dann einfach da geblieben sind und gesagt haben, hier müssen wir was machen, das ist ja so nicht sinnvoll. Also wir fangen mal an, das zu sortieren. Und das ist, also ich sage das immer so ein bisschen scherzhaft, wie aus Schwarmwissen entstanden. Das ist natürlich nicht wirklich Schwarmwissen, so wissenschaftlich betrachtet, aber irgendwie hat es was davon. Also ganz, ganz viele Menschen, die irgendwie mit einer guten Idee, ohne jetzt auch viel darüber zu reden, das einfach gemacht haben. Und dieses einfach machen ist ja auch bis heute das Motto des Vereins und das kommt daher und das ist auch was, was wir auch immer noch umsetzen. Inzwischen denken wir auch viel, bevor wir einfach machen, aber das einfach machen gehört schon auch noch dazu. Also agil sein, Dinge über den Haufen schmeißen, nicht immer einfach alles so machen, wie man es vorher mal gemacht hat, sondern auch wieder neu Sachen andenken.
Ihr habt, glaube ich, in den letzten jetzt nahezu 8 Jahren, 2015 gegründet, eine wahnsinnige Professionalisierung hingelegt. Ich habe gerade eben auch mit Cori gesprochen, die von Anfang an auch mit dabei war, jetzt im Vorstand ist, die auch sagte, ja, da ist einfach viel passiert und wir mussten wir mussten auch manchmal ein bisschen umdenken. Da kommen ja solche Sachen wie Versicherungsschutz für Freiwillige und all diese Geschichten, diese kleinen bürokratischen Herausforderungen hinzu. An welchem Punkt oder wie nimmst du das wahr? Wo eckt ihr auch manchmal an mit diesem Einfachmachen? Wie leicht ist das eigentlich in der heutigen Situation mit dieser Größe, die ihr inzwischen habt eigentlich noch?
Also ich habe tatsächlich nicht das Gefühl, dass wir mit Einfachmachen anecken. Ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht in der Zusammenarbeit mit Behörden manchmal eine andere Denke haben und dass uns das eher manchmal schwerfällt, uns darauf einzulassen, dass da natürlich einfach gewisse starre Regeln gelten. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Verantwortlichen bei den Behörden sich auch ein bisschen auf uns eingestellt haben oder anders vielleicht, dass das Vertrauen einfach so gewachsen ist. Die wissen eben auch, dass wir nicht einfach machen, sondern die wissen, dass eine gewisse Professionalität eben dahinter steckt. Und die, das haben wir denen auch bewiesen. Und ja, insofern glaube ich, das ist schon so ein Balanceakt und so eine Mischung, ne? Also ich glaube, ein gutes Unternehmen heutzutage, also auch ein wirtschaftlich tätiges Unternehmen, was wir nicht sind, wir sind gemeinnützig, muss funktionieren professionell und muss aber eben auch agil sein. Und ich glaube eigentlich, dass wir da sogar manchen Unternehmen was voraus haben an der Stelle. Also dass wir da ein Vorbild sind, sogar wie man professionell agieren kann und trotzdem diese Agilität eben behalten und irgendwie die Offenheit, sich auf neue Situationen sehr schnell einzustellen und einfach auch mal alles über den Haufen zu schmeißen, weil es richtig ist. Also der Ukraine-Krieg zum Beispiel, das war wirklich so ein Beispiel dafür. Wir haben ja vorher nur Kleidung eigentlich angenommen, also Kleidung, Hygieneprodukte, so, das ist ja auch unsere Basis, unser klassisches Geschäft. Und als der Krieg ausbrach, war uns relativ schnell klar, das ist nicht das, was die Leute da jetzt brauchen. So, die wollen jetzt nicht mit Klamotten beschmissen werden in der Ukraine. Die brauchen Verbandsmaterial und die brauchen Decken und die brauchen Powerbanks und was nicht alles. Also letztlich haben wir es uns auch nicht ausgedacht, sondern wir haben natürlich versucht, mit Leuten zu sprechen, die einen Zugang haben und die wirklich sagen können, was der Bedarf ist. Und dann haben wir von heute auf morgen gesagt, wir nehmen keine Kleidung. Also das finde ich jetzt erstmal so für unsere Geschichte Hanseatic Help relativ gewagt. Also die Leute kennen uns dafür, dass wir Kleidung annehmen und wir haben einfach gesagt, keine Annahme von Kleidung. Schaut auf unsere Webseite, wir schreiben dahin, was wir gerade brauchen und was wir sammeln. Und wir haben eben diese ganze Logistik auch hier bei uns in der Halle entsprechend umgestellt und haben Lebensmittel zum Beispiel auch am Anfang ganz, ganz viel gesammelt. Und das hat funktioniert tatsächlich. Es hat halt funktioniert und das finde ich ist so ein ganz gutes Beispiel dafür. Und jetzt übrigens heute, also anderthalb Jahre später, sind wir wieder so bei dem klassischen Geschäft. Wir nehmen vorwiegend Kleidung und Hygieneartikel und ab und zu auch mal was anderes, zu dem wir aufrufen. Aber das geht. Und das geht auch mit den Hamburger Bürgerinnen und Bürgern. Also das zu kommunizieren und ein Verständnis dafür zu bekommen. Und die stellen sich eben auch drauf ein, was ja auch toll ist. Also man wird nicht beschimpft, sondern die haben einfach Verständnis dafür und sagen, nee, wir wollen ja auch helfen. Und wenn ihr sagt, das ist das, was jetzt hilft, dann nehmen wir den anderen Kram wieder mit und bringen euch das, was hilft. Das ist toll.
Ist das das Hanseatische an Hanseatic Help?
Das ist das Hanseatische an Hamburg, finde ich, dass die Bürgerinnen und Bürger irgendwie da auch so mitmachen. Und das Hanseatische an Hanseatic Help ist, dass wir einfach jedem helfen, ohne zu fragen. Also, dass es einfach völlig egal ist, was der Grund ist, wie derjenige drauf ist, ob der jetzt mit unseren Werten irgendwie und Ansichten übereinstimmt oder so. Das ist halt einfach eine Nothilfe. Das ist eine mildtätige Hilfe. Und wir sagen, wenn es jemandem schlecht geht und der braucht wirklich Klamotten, der braucht irgendwie ein Duschgel oder keine Ahnung, dann fragen wir eben nicht, was der wählt, welche Religion er hat. Also es ist einfach völlig klar, dem Menschen wird geholfen, dem es nicht gut geht. Und das, finde ich, ist sehr hanseatisch. Und das Gefühl habe ich eben auch bei unseren Unterstützern, bei den Spenderinnen und Spendern, bei den Förderern, die wir haben, dass sie das auch sehr schätzen und dass sie selber so drauf sind. Also dass diese Stadt, der es ja auch sehr gut geht, also die, wo es sehr viele wohlhabende Menschen gibt, sehr viele Firmen, die viel Geld verdienen, dass die aber auch bereit sind, ohne viel zu diskutieren oder viel zu fordern, auch irgendwie als Gegenleistung, was abzugeben. Also auch so ein Vertrauen von, ihr macht das schon und da müssen keine irgendwie, weiß ich nicht, 30-seitigen Reportings für geschrieben werden oder so, weil wir laden die Leute ja auch immer ein, hier hinzukommen und sie sehen ja auch eigentlich, was wir dann tun. mit dem Geld, was sie uns zum Beispiel geben oder den Sachspenden der Neuware, die sie uns geben.
Inzwischen seid ihr ja wirklich eine Unternehmung, gemeinnützig, ja, aber eine Unternehmung. Ich glaube, ihr helft oder ihr beliefert um so 300 Institutionen inzwischen, arbeitet dort zu mit Dingen, die gebraucht werden. Es braucht natürlich eine tierische Logistik und dieser Podcast wird im Oktober erscheinen. Ihr habt dann auch euren vierten Store, den ihr eröffnet. Ne? Das heißt, die Entwicklung geht ja immer weiter.
Also die Idee der Hanseatic Help Stores ist tatsächlich schon ein bisschen älter. Mhm. Wir haben uns nämlich irgendwann mal überlegt, einen Strategieprozess wirklich zu machen und uns zu fragen, wo geht das denn hin? Also was will Hanseatic Help denn eigentlich die nächsten 5 Jahre machen? Das war zu einem Zeitpunkt, als gerade nicht so viele Geflüchtete kamen und wir so das Gefühl hatten, ja, also wir können die Leute, die es brauchen, hier ganz gut mit Kleidung versorgen, aber irgendwie eigentlich kommen wir nicht gut genug an die Leute ran und wir sind vielleicht auch gar nicht so bedarfsgerecht. Wir sind schon viel bedarfsgerechter als jede andere Kleiderkammer, weil man bei uns ja ganz viele Artikelkategorien bestellen kann. Ja. Aber letztlich ist diese Versorgung über andere Organisationen, heißt ja, wenn ich eine Hose in 38 haben will, bekomme ich eine Hose in 38. Aber ob die passt, ob die schwarz oder pink ist, Cord oder Jeans, das weiß ja keiner. Und von dieser Idee ausgehend haben wir eigentlich in diesem Strategieprozess gedacht, okay, wie können wir das, was wir wirklich gut können, also Logistik in großem Stil, Menschen versorgen, die es brauchen, besser machen? Wie kommen wir dahin, wo die Leute sind? Und wie bekommen die Leute das, was sie wirklich haben möchten? Und das bitte auch noch in einem würdevollen Umfeld sozusagen. Und daraus ist die Idee der Hanseatic Help Stores entstanden. Das ist schon, ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen, aber 2,5, 3 Jahre her, würde ich sagen, dass wir gesagt haben, Mensch, toll, was für eine Vision. Also wir haben in allen, ich sage mal, sozialräumlichen Clustern, die auch im Sozialbericht Hamburgs ausgewiesen sind, so einen Store. Das heißt, die Leute haben keinen weiten Weg dahin und sie können sich kostenlos mit Kleidung versorgen und können diese auch anprobieren und haben das in einem Laden, der aussieht wie ein Laden. So, in einer Umkleidekabine und ja, war so eine tolle Idee. Wir wussten nicht so richtig, wie wir das finanzieren sollen und hatten mit Kooperationen geplant und so weiter, was auch immer noch eine gute Idee ist. Aber letztlich ist die Umsetzung dann auch wegen des Ukraine-Krieges erfolgt. Also die ukrainischen Geflüchteten haben keine gute Anbindung gehabt an andere Organisationen. Also viele sind einfach dezentral untergekommen, vor allem die ersten Geflüchteten, die gekommen sind. Die sind ja bei Familien untergekommen, in ihrer eigenen Community, aber auch bei deutschen Familien. Und nicht unbedingt alle in Sammelunterkünften, sondern tatsächlich nur ein gewisser Teil. Und die haben sich dann bei uns gemeldet und haben gesagt, ja, wir haben gehört, bei euch bekommen wir was. Und wir haben gesagt, ja, aber wir können hier in der Halle, können wir keine Privatpersonen versorgen. Und dann ist tatsächlich innerhalb von 25 Stunden haben wir den ersten Hanseatic Help Store aufgemacht. Ein Pop-Up-Store, weil wir netterweise über ein Unternehmen hier am Hafen eine Fläche zur Verfügung gestellt bekommen haben, kostenlos oder nur gegen Nebenkosten. Und dann haben wir gesagt, alles klar, da machen wir jetzt diesen Laden auf und lotsen da die ukrainischen Geflüchteten hin. Ja. Und das war der erste Laden. Und wir haben eben auch für die Ukraine Hilfe, also für diesen Verwendungszweck viel Geld gespendet bekommen. Wir haben auch einzelne Unternehmen gehabt, die diese Idee unheimlich gut fanden mit den Stores und explizit dafür Geld gegeben haben. Und so ist es uns möglich gewesen, tatsächlich dann den zweiten Store, den dritten Store zu eröffnen. Und genau, jetzt freuen wir uns mit Unterstützung der Stadt, muss ich sagen, an der Stelle jetzt. Also die ersten 3 Stores haben wir nur privatwirtschaftlich gestützt gemacht. Und jetzt bekommen wir auch eine Unterstützung von der Stadt dafür, dieses Angebot auszuweiten und eben können den vierten Store in Harburg eröffnen.
Ich habe dich heute ein bisschen beobachten dürfen im Vorfeld unseres Gesprächs und ich habe dich als wahnsinnig entscheidungsfreudig erlebt. Also sehr schnell auch so, ja, dann mache ich das, hier telefoniere ich noch, dann habe ich dann Zeit, ich habe dann und dann Zeit und bis dann müssen wir das durchhaben. Es wirkte auf mich ein bisschen mit Pressure behaftet, aber auch vor allen Dingen sehr schnell und entscheidungsfreudig, wie schon gesagt. Bist du so ein Typ? Magst du schnelle Entscheidungen?
Ich weiß nicht, ob sie schnell sein müssen, aber ich mag Entscheidungen auf jeden Fall. Also ich finde es anstrengend, sehr, sehr lange hin und her zu überlegen. Also ich glaube, man muss sich einfach manchmal entscheiden für eine Richtung und man muss dann auch bereit sein, einen Fehler zu machen zur Not. Ne? Also es kann auch mal eine falsche sein, Aber das finde ich total wichtig, ja, weil sonst kommt man nicht vorwärts.
Eigentlich kommst du aus dem Verlagswesen, ne? Habe ich gesehen.
Ja, aus der Fernsehproduktion eigentlich. Mhm. Also Film- und Fernsehproduktion.
Ja. Hast du auch ein paar Wendungen gemacht. Sabbatical hast du zum Beispiel gemacht. Wann kam für dich der Entschluss, dass Hanseatic Help auch eine schöne Geschichte ist als Geschäftsführerin?
Also ehrlich gesagt habe ich mir gar nicht viel Zeit genommen eigentlich. Die meiste Zeit meines Berufslebens habe ich mir keine Zeit genommen, sondern bin einfach immer weiter gelaufen, bis es irgendwann so weit war, dass ich merkte, das geht nicht mehr. Und da musste ich mir dann quasi die Zeit nehmen. Also da war das Sabbatical gut und ja, ich habe dann irgendwann beschlossen, dass ich lange genug in dieser Branche gearbeitet habe, die schön war, aber auch sehr eigen ist und auch sehr viel Pressure, wie du so sagst, mit sich bringt und auch sehr schnell ist und dass ich jetzt einfach was anderes machen will. Und ich habe tatsächlich dann entschieden, das sein zu lassen, ohne zu wissen, wo ich dann hingehe. Ich habe einfach beschlossen, dass ich was anderes machen will. Also man kann es auch typische Midlife-Crisis nennen. Ich habe irgendwie gedacht, ich will was machen mit Sinn und irgendwie was für Menschen, mit Menschen. Und das hat dann auch ein bisschen, das hat dann tatsächlich ein bisschen Zeit gebraucht. Also aus der quasi Arbeitslosigkeit dann auch wirklich in einen neuen Job und in dieser Branche zu finden, weil ich ja aus dieser Branche nicht kam. Und letztlich gehört auch ein Stück Glück dazu, ne? Also ich habe einfach diese Stellenausschreibung für die Geschäftsführung gesehen. Ich habe mich beworben, ich fand das toll und es hat Gott sei Dank geklappt. Und ja, jetzt bin ich hier seit 4,5 Jahren. Und bereue es nicht, also dass ich meinen vorherigen Job aufgegeben habe und möchte nichts anderes machen als das, weil es wirklich sehr, sehr erfüllend ist.
Nicht bereuen, das ist schon mal ganz wunderbar. Hast du es dir so vorgestellt, wie es die letzten Jahre gelaufen ist?
Nee, ich hatte auch gar keine richtige Vorstellung, glaube ich. Also ich weiß nicht, man kommt ja so aus seinem Alltag raus, auch aus seinem Berufsalltag. Und ich habe immer gedacht, das, was ich kann und was ich mache, das ist ja egal, wofür ich das mache, ne? Also ob man jetzt, keine Ahnung, Verträge, Verhandlungen, irgendwas anschauen, analysieren, strukturieren, Projektplanung machen, Schritt 1, 2, 3, irgendwie so. Dass, ob ich das jetzt in der journalistischen, in der Medienbranche mache oder ob ich das jetzt für eine gemeinnützige Sache mache, ist ja von der Tätigkeit her erstmal sozusagen das Gleiche. Nee, aber ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Und es war auch vor 4,5 Jahren ein ganz anderes Arbeiten, als es heute ist, muss ich auch sagen. Also der Verein war ja noch lange nicht so groß, was jetzt den Umsatz der Spenden angeht, auch die Mitarbeiter, die da sind. Und insofern war auch der Job der Geschäftsführung natürlich vor 4,5 Jahren ganz anderer. Und bei einer Organisation, die noch so jung ist, also vor 8 Jahren demnächst gegründet, war das zu einem Zeitpunkt, als es gerade eigentlich auch erst den Umbruch zum, also von einem quasi rein Ehrenamtlichen zu einem Verein mit Hauptamt gab. Und ich habe es auch als nicht einfach wahrgenommen. Also das war wirklich auch die Zeit des Übergangs. Und das war anstrengend und schwierig für viele Ehrenamtliche und auch für die Hauptamtlichen, von denen gar nicht mehr so viele da sind von der kleinen Gruppe, die damals da war. Und in den 4,5 Jahren hat sich da auch schon einiges entwickelt. Also zu diesem, ich weiß gar nicht, wie viele Angestellte wir damals waren, 6, 7. Jetzt sind wir 23 und es kommt auch noch jemand dazu. Also das ist schon, ich sag, also dieses Jahr kann man wirklich sagen, es ist wie ein schnell gewachsenes Start-up. Also vom letzten Jahr bis zu diesem Jahr ist es dann doch nochmal, hat es einfach einen Sprung gemacht. So.
Erfüllt denn das mit einer Form von Stolz, dass das so gut läuft? Oder ist da manchmal auch Frustration im Spiel? Ich meine, du bist Journalistin, das heißt, du hast ja auch noch so einen erzählenden Blick vielleicht drauf und siehst dann ja auch die einzelnen Geschichten. Und warum gibt es sowas wie Hanseatic Help? Weil die Schere auseinandergeht, auch gerade in Hamburg, und das erleben wir alle. Und es wachsen immer wieder neue Bedarfe nach, die ihr in irgendeiner Form erfüllen könnt und möchtet. Mhm. Was überwiegt da, Stolz oder der Frust, dass man überhaupt wachsen muss?
Also Stolz ist, glaube ich, auch nicht das richtige Wort dafür, aber es ist eben echt so eine ganz ambivalente Angelegenheit. Also irgendwie ist es traurig, dass so eine Organisation wie unsere, die ich super toll finde, von Krisen profitiert, in Anführungsstrichen profitiert. Also Krisen sind aber einfach die Momente, in denen die Menschen kurz aufmerken und denken, oh je, da gibt's Leute, denen passiert gerade was Schlimmes und denen geht's viel schlechter als mir. Und wo kann ich denn jetzt mal schnell was tun, um das zu beheben? Und dafür sind wir eben Anlaufstationen und deshalb wächst sozusagen unser Umsatz an Sachspenden, an Geldspenden und auch dann an ehrenamtlichen Helfern mit diesen Krisen. Das ist irgendwie traurig, das ist aber auch einfach notwendig. Also wenn sie dann da sind, dann ist es ja gut, dass jemand da ist, der helfen kann. Und wir sind inzwischen ja auch erfahren in bestimmten Sachen. Und sehr positiv ist es eben dann einfach, dass wir es eben schaffen, geschafft haben und bisher schaffen, mit diesem Wachstum an Spenden einfach umzugehen und daraus wirklich dann auch damit was zu machen und sie ihrem Verwendungszweck zuzuführen. Weil das ist ja einfach anders als bei einem Unternehmen, wo man einen Profit machen kann. Da ist schön, da kann man sich dann irgendwie eine Dividende auszahlen oder so. Bei Hanseatic Help ist alles Geld, was gespendet wird, wird wieder in den Verein gesteckt. Natürlich gibt es da auch Ausgaben für jetzt Mieten, mehr Standorte, ja, die Stores zum Beispiel, für mehr Personal. Je mehr man wächst, desto mehr muss das auch verwaltet werden. Also es geht halt nun mal nicht anders. Wir versuchen es schlank zu halten, aber es ist auch wichtig, darüber zu reden, dass es notwendig ist. Aber ganz, ganz viel und das allermeiste Geld wird ja seinem Verwendungszweck zugeführt. Und das heißt, wenn wir viel kriegen, haben wir viel Arbeit. So. Und manchmal, und das war tatsächlich letztes Jahr so, also manchmal gibt es einfach Phasen, wo man so denkt, oh nee, komm, ey, jetzt ist auch mal gut. Also mal irgendwie durchatmen und mal so einen normalen Arbeitsalltag haben, wäre jetzt auch mal schön. Haben wir jetzt, sag ich mal, irgendwie auf eine Art ein Relativ, dass wir mal wieder bei so einer Normalität angekommen sind. Aber nach 2 Jahren Pandemie und dann eben dem Ukraine-Krieg im letzten Jahr war das auch bitter notwendig. Also und selbst die Erdbebenhilfe hat nochmal so reingehauen. Also genau das war der Punkt. Also als das Erdbeben war, da haben wir gedacht, okay, jetzt haben wir dieses Jahr Krieg quasi gut hinter uns gebracht und sind da auch weiter am Ball. Und jetzt kommt wieder so eine Krise und jetzt klingeln schon wieder alle Telefone und irgendwie da habe ich auch mal zwischendurch gedacht, also ich will jetzt irgendwie auswandern, mal kurz. Aber letztlich ist das auch immer nur ein kurzer Moment und dann kriegt man das irgendwie wieder in den Griff. Und ja, und darauf, also da freue ich mich einfach drüber tatsächlich, dass wir das schaffen, weil das ist ja, je größer es wird, wird es nicht einfacher unbedingt. Also manche Dinge werden einfacher, je größer man wird und andere werden schwerer. Also viele, viele Menschen angestellt zu haben. Wir haben ja auch viele geförderte Beschäftigte bei uns, die bei uns mithelfen, auf die wir auch unbedingt brauchen, also die ihren wahnsinnigen Beitrag leisten, aber die auch gewisse Anforderungen sozusagen an uns dann mit sich bringen, die wir erfüllen müssen. Das ist das ist auch Arbeit einfach, die ich gerne mache, aber wo ich manchmal auch so denke, okay, es muss auch nicht ein unendliches Wachstum geben sozusagen. Also wird es, denke ich, auch nicht geben, aber man macht sich ja schon Gedanken darüber. Also wie viele Stores kann man denn schaffen? Ne? Also wir haben schon darüber nachgedacht, wann machen wir denn den 4. Store auf? Also wann schaffen wir das denn dann noch einen Store? Nochmal Personal anstellen, das dann wieder verwalten und so weiter. Also insofern, ich glaube, das ist auch eine ständige Entwicklung. Ne? Also man hört ja nicht auf. Und das ist aber auch wieder das, was Spaß macht daran. Also immer wieder eine neue Herausforderung, immer wieder neu darüber nachdenken, wie gehen wir damit um? Sagen wir auch einfach irgendwann mal nein, stopp. Auch was Hanseatic Help, so eine Story ist, die sich so durchzieht, dass alle immer sagen, ja, wir müssen auch mal lernen, nein zu sagen. Und ich glaube, das können wir aber inzwischen noch nicht irgendwie an jeder Stelle so, aber immer besser wirklich auszuwählen, was passt zu uns, was können wir, also das auch zusammenbringen. Was ist der Bedarf, was können wir gut und das muss dann natürlich zu unseren Satzungszwecken passen. Und danach wirklich die Projekte auszuwählen und auch neue Ideen, die wir haben, umzusetzen. Also weil auch das braucht es, glaube ich. Ne? Also hier sind so viele Menschen, angestellte Menschen, wie halt ja noch viel mehr Ehrenamtliche, ohne die das überhaupt nicht funktionieren würde. Und die haben ja auch Ideen. Und das ist einfach toll, diese Möglichkeit zu haben, diesen Ideen Raum zu geben und zu sagen, okay, machen wir ein neues Projekt. Zum Beispiel machen wir jetzt Hello Baby Bags. Das sind Sets für Neugeborene. Also es ist so eine Art Erstausstattung für Neugeborene. Und das ist so eine Idee, die eine ehrenamtliche und eine hauptamtliche Kraft hier seit, ich sag mal, auch so 2-3 Jahren schon verfolgen. Also so, das würden wir gerne machen. Aber dazu braucht man irgendwie eine Projektleitung und das kostet sehr, sehr viel Geld. Also so eine Erstausstattung ist eben wahnsinnig teuer. Deshalb ist es auch wichtig, dass man sie Menschen zur Verfügung stellt, die eigentlich das Geld nicht haben. Mhm. Und wir haben es jetzt geschafft, mit viel Hartnäckigkeit irgendwie das Geld dafür zu fundraisen. Ja, also wir haben einfach Anträge gestellt und wir haben eine Stiftung dafür gewonnen und wir können jetzt ein Jahr dieses Projekt Hello Baby Bags machen und dann uns hoffentlich damit so etablieren, dass wir es auch weiterfinanzieren können. Das ist so ein Beispiel dafür, warum wir nicht aufhören zu überlegen, wo können wir noch helfen und noch spezifischer helfen.
Die Kunst ist, das alles zusammenzuführen und zu kanalisieren, unter anderem auch in diesem Büro, das gerade total dunkel wird, obwohl es draußen noch hell ist.
Ist tatsächlich nicht mein Büro, war aber mal mein Büro.
Mhm.
Und ich muss auch sagen, diese Halle ist ein sehr, sehr besonderer Arbeitsort. Ich habe ganz großen Respekt vor den Menschen, die hier tatsächlich jeden Tag arbeiten. Ich habe ja irgendwie ein Team und es gibt eben einen Teil des Teams, der hier immer in dieser Halle arbeitet. Das ist wirklich, also denen bin ich sehr dankbar und ich weiß auch manchmal nicht, wie sie es aushalten.
Ich habe hier konstanten Lärmpegels.
Wegen des konstanten Lärmpegels, weil einfach Tageslicht fehlt, weil es kaum Räume gibt, wo man eine Tür zumachen kann. Wir versuchen auch daran zu arbeiten. Wir haben jetzt einen Pausen- und Konferenzraum gebaut tatsächlich, damit es mal die Möglichkeit gibt, auch für größere Gruppen oder für Besprechungen die Tür zuzumachen.
Ja.
Und ich kenne es jetzt schon, also ich kann es beurteilen. Ich habe auch ein Jahr lang hier gearbeitet, erstmal wirklich in der Halle, also auf einem ganz offenen Oberdeck, bin dann in so ein dunkles Büro mit Gittern vor dem Fenster gezogen.
Wie das hier.
Und weil wir aber eben so groß geworden sind, brauchen wir natürlich auch viel mehr Büroräume. Und ich habe jetzt das Glück, als Geschäftsführerin in einem Büro an der Max-Brauer-Allee zu sitzen.
Yeah.
Ein paar Minuten Fußweg hierhin, aber tatsächlich mit viel Tageslicht und mit Ruhe und mit Natur, die ich zumachen kann. Und das ist auch für die Tätigkeit, die bestimmte Menschen machen müssen, auch einfach unabdingbar. Also ja, für Buchhalter und kaufmännische Leiter und für Geschäftsführer und so ist es schon ganz gut, wenn sie da mal so einen Raum haben, wo sie auch mal den Trubel, den ich hier sehr liebe, aber eben auch davon abschalten können. Das muss sein.
Wie gelingt es dir denn sonst abzuschalten von all dem, was du hier mitbekommst und siehst?
Mir gelingt das vor allem mit meinem Freund, der einfach ein wunderbarer Mensch ist und mit dem ich irgendwie über alles reden kann. Und mit dem irgendwie Zeit zu verbringen, ist toll. Ich habe eine schöne Wohnung. Ich habe einen Kleingarten. Das ist ganz wunderbar, auf der Terrasse zu sitzen und Vögeln dabei zuzugucken, wie sie in der Teichwanne baden. Da kann ich gut bei runterkommen und tatsächlich auch viel in der Natur. So, ja, wandern ist toll. Lesen tue ich ganz viel. Ja, und dabei kann ich dann auch tatsächlich komplett abschalten. Also das habe ich aber auch geübt. Also das musste ich über viele, viele, viele Jahre lernen und immer wieder üben. Und es geht aber wunderbar tatsächlich inzwischen.
Hast du denn einen Lieblingsautor, den du unbedingt empfehlen möchtest, wenn du sagst, du liest total gerne?
Ein Lieblingsautor?
Oder eine Lieblingsautorin?
Och, ich lese so viel, dass mich die Frage jetzt gerade... Also ich könnte alle möglichen nennen jetzt wirklich. Also deswegen, und ich lese gerade ganz viele Krimis zum Runterkommen. Auch absurd vielleicht ein bisschen, aber ja,
das funktioniert. Ich bin ja sehr schlecht mit Namen, wenn ich sowas gefragt werde.
Ja.
Kannst du dir Namen gut merken?
Also Namen von Menschen, die ich sehe, kann ich mir eigentlich ziemlich gut merken. Von Autoren, die ich noch nie gesehen habe, tatsächlich nicht so gut. Also wenn ich einen Namen nur auf dem Papier lese, ist es viel schwerer, sich den zu merken, als wenn ich Menschen vor mir habe, weil ich ein Gesicht und irgendwie eine Ausstrahlung und eine Resonanz habe, die ich dann damit verbinde. Ja.
Hier ist es ja ganz dankbar, weil die Menschen, die in dieser Halle rumlaufen, haben ja immer so ein Namensschild.
Ja, das ist toll, ne?
Ja, es ist mega.
Ganz einfache Idee, aber funktioniert.
Und es gibt nach wie vor einen Ort, die oder diejenigen, die geholfen haben in der ersten Stunde, die wissen dann, man hat sein Namensschild dann, ich glaube, es war auch damals eine Säule oder irgendeine Wand gepackt und da stand dann der Name mit unzähligen anderen Namen, die
genau, ich glaube, die Anzahl der Schilder, die in der Messehalle klebten, werden wir wahrscheinlich nicht mehr erreichen können, weil das waren ja zum Teil, also man hat mir erzählt, es waren 1000 bis 1500 Leute am Anfang, die da so am Tag in dieser Messehalle waren und mitgeholfen haben. Und wenn die alle ihr Namensschild da täglich dahin geklebt haben, dann müssen wir, glaube ich, noch ein paar Jahre arbeiten hier, um das hinzukriegen. Aber ja, es gibt auch hier bei uns verschiedene Säulen, an denen eben Helfende ihre Namensschilder kleben. Und manchmal kann man das auch, wenn man hier rausgeht, die Treppe hoch und dann da den Elbberg hoch, die Straße hoch, kann man das dann auch noch nachvollziehen, weil die noch bis an den Laternen fehlen und bis zur Ampel an der Elbchaussee vermeiden. Irgendwie kleben die dann auch teilweise noch, was mich aber immer freut, wenn ich daran vorbeigehe.
Okay, wo möchte Hanseatic Help, Stichwort Präsenz, denn noch hin in Hamburg? Gibt es aktuelle Pläne, die 2023 oder 2024 noch anstehen werden, über die du noch sprechen kannst?
Also wir haben jetzt nichts ganz Konkretes, aber die Vision, von der ich vorhin erzählt habe, die wir mal vor 2-3 Jahren entwickelt haben, dass wir in jedem Stadtteil, in dem eine besonders hohe Anzahl von Menschen lebt, die wenig Geld verdienen, also die Leistungsbezieher sind und insofern als bedürftig gelten, dass wir dort einen Hanseatic Help Store eröffnen. Das bleibt unsere Vision. Da gibt es auch erstmal keinen Grund von abzuweichen. Wir arbeiten daran, das weiter irgendwie finanziert zu bekommen und würden insofern gerne noch mehr Stores eröffnen. Ich habe gerade schon von den Hello Baby Bags erzählt. Das wäre ein Projekt, was wir gerne dann natürlich etablieren möchten. Das muss man ja auch immer erstmal ausprobieren, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Und wir haben noch eine Idee, die auch, also in unseren Köpfen schwirrt und wo wir auch schon Ansätze haben, die wir gerne weiterverfolgen würden. Und das ist ein inklusives Ehrenamt zu schaffen. Also wir haben hier schon 3 Gruppen insgesamt von Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung, die bei uns dann einmal die Woche vorbeikommen und hier auch ehrenamtlich tätig sind. Und wir finden es einfach total gut und wichtig, auch diese Gruppe von Menschen hier zu integrieren, weil die haben es oft schwer, ein Ehrenamt irgendwo zu finden, was sie ausüben können. Und es ist auch für die toll, Teil einer Gruppe zu sein, die gemeinsam was Gutes tun. Und das würden wir sehr, sehr gerne ausbauen. Dazu müssten wir hier aber auch sehr viel barrierefreier werden. Und damit beschäftigen wir uns, weil wir es auch nicht übers Knie brechen. Aber das ist so, das ist schon so was, was wir so für 2024, 2025, wäre es schon toll, wenn wir da irgendwie ein Projekt auf die Reihe kriegen würden, mit noch viel mehr Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung, die hier ein Ehrenamt ausüben können, wenn sie möchten.
Dickes Brett wahrscheinlich. Dann läuft natürlich das Wintergeschäft wieder an. Erfahrungsgemäß, wenn ich die letzten Jahre erinnere, fehlt es immer an Herrensachen. Ist das auch weiterhin so?
Ja, das ist leider immer so und das ist über das ganze Jahr so. Und insofern, Männer, bringt uns eure Kleidung. Bitte, bitte, bitte. Tragt sie nicht, bis sie euch vom Leib fällt, bis ihr Löcher in den Schuhsohlen habt. Bringt sie doch netterweise vorher vorbei, wenn ihr es euch leisten könnt. Kauft euch mal was Schickes Neues, machen die Frauen viel zu häufig, ihr macht viel zu wenig. Nein, ich muss immer aufpassen, wir haben ja auch ein Nachhaltigkeitsprojekt bei uns und es ist uns auch sehr wichtig, dass wir sagen, kauft gute Qualität, achtet auf die Lieferketten. Aber es ist tatsächlich so, wir haben viele männliche Geflüchtete, wir haben vor allem männliche Obdachlose, die benötigen Sachen und wir haben immer zu wenig davon. Also Männer, bringt uns die Kleidung.
Und eine letzte Frage habe ich noch. Die kommt immer zum Schluss dieses Podcasts. Stell dir vor, Claudia, du hast noch 24 Stunden in dieser wunderschönen Stadt. Dann müsstest du sie für längere Zeit verlassen. Was würdest du diese 24 Stunden in Hamburg treiben?
Also ich glaube, ich würde ausnahmsweise mal früh aufstehen und wahrscheinlich an den Hafen fahren, in der Hoffnung, dass wenn man sehr früh da ist, es nicht voll ist. Und einfach diesen Blick und diese Möwenschreie genießen. Ich würde auf jeden Fall tagsüber irgendeinen schönen langen Spaziergang machen. Nee, nicht irgendeinen, sondern ich würde, wenn ich das zusammen hinbekomme, würde ich einmal die Alster von Norden nach Süden gehen, also so vom Rand von Hamburg, den Alsterlauf lang gehen, weil das einfach wunderschön ist, so über Poppenbüttel bis zur Ohlsdorfer Schleuse ungefähr. Und dann würde ich aber auch nochmal schnell nach Blankenese fahren und da ans Falkensteiner Ufer runtergehen, weil das auch so wunderbar ist. Und würde da dann an der Elbe lang bis Hanseatic Help laufen und würde mich hier verabschieden. da bin ich jetzt ganz gerührt, wenn ich das erzähle. Oh Gott, das kann ich mir gar nicht vorstellen, mich hier zu verabschieden, ja.
Was für ein tolles Team. Gerade in diesen bewegten Zeiten, in denen man an der Menschheit verzweifeln kann, ist das doch Seelenbalsam. Dieses einfach machen und helfen. Also, liebe Hörer und Hörerinnen, ihr habt es gehört, vor allen Dingen die Hörer unter euch. Ihr könnt Teil dieser Erfolgsgeschichte sein. Bringt eure Winterkleidung zur Hanseatic Help. Sie wird gebraucht. Adresse und Link zu Hanseatic Help packe ich euch in die Shownotes. Wer mehr lesen will über diesen Verein, kann das in der kommenden Ausgabe vom Hamburger tun. Die neue Ausgabe erscheint am 2. November und hat auch eine Menge anderer spannender Geschichten zu bieten. Erfahrt mehr über die Pop-Art-Legende Andorra und die Pläne von TV-Köchin Zora Klipp in ihrem neuen Restaurant in der Hamburger Schanze. Ihr Kochbuch, ein ganz normales Kochbuch, ist gerade erschienen. Es setzt auf ehrliche Rezepte, die aber trotzdem einen gewissen Pfiff haben. Also so ganz normal sind sie dann doch nicht. Blumenkohlsuppe mit tollem Topping, Milchschnitte und Hühnereintopf. Alle Details findet ihr in den Shownotes. Wir nähern uns dem Ende dieser Folge. Eine kleine Bitte hätte ich aber noch. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn, wenn noch nicht geschehen, und schenkt uns eine positive Bewertung. Damit bereitet ihr uns und unseren Gästen eine riesen Freude. Danke sehr. Danke auch an alle Hanseatic Helper. An Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt. Und an Laura Matamoros, die das Cover-Artwork verantwortet. Und natürlich an das gesamte der Hamburger Team. Und an euch. Mein Tipp, bleibt dran. Die nächste Folge erwartet euch am 15. November. Bunt, kokett und wild. Wir gehen ins Pulverfass. Der Hamburger Podcast ist eine Produktion von Sounds & Pots, Studio für kreative Audioformate Hamburg und dem Magazin Der Hamburger. Wenn ihr Vorschläge und Anregungen habt, sendet diese gerne an redaktion@derhamburger.info oder an hello@soundsandpots.studio. Für heute sage ich Tschüss. Schwimmt nicht zu weit raus, seid nett zueinander und passt auf euch auf. Ahoi!